Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich hatte früher einen Freund, den ich mittlerweile ein bisschen aus den Augen verloren habe, weil er weggezogen ist. Aber immer, wenn ich Geburtstag habe oder wenn ich bei irgendjemand anderem zum Geburtstag eingeladen bin, dann muss ich an diesen Freund denken. Denn er hatte die besondere Fähigkeit, Menschen zum Geburtstag Dinge zu schenken, die garantiert niemandem gefallen haben und mit denen auch garantiert niemand etwas anfangen konnte. Wenn er zu meiner Geburtstagsfeier kam, dann hat er mir nicht einfach nur gratuliert und ein Geschenk in die Hand gedrückt. Wisst ihr, ich packe eigentlich die Geburtstagsgeschenke an meinem Geburtstag, wenn ich den feiere, nicht aus. Ich stelle die irgendwo zur Seite und mache das am nächsten Tag. An diesem Tag will ich ja die Zeit mit meinen Freunden verbringen, die mich besuchen. Die Geschenke kann ich am nächsten Tag in aller Ruhe auspacken, die laufen nicht davon. Aber wenn dieser ganz spezielle Freund an meinem Geburtstag zu Besuch kam, dann hat das so nicht funktioniert. Denn er hat mir gratuliert, hat mir dann das Geschenk in die Hand gedrückt und dann hat er gesagt, los, pack's aus. Ich will sehen, wie du es aufmachst. Kennst du auch solche Leute? Und ich wusste genau, wenn ich das Geschenkpapier jetzt entfernt habe, kommt garantiert etwas zum Vorschein, das ich nicht gebrauchen kann und das mir auch nicht gefällt. Aber er stand jedes Mal völlig aufgeregt und erwartungsvoll vor mir. Und er ging fest davon aus, dass mir dieses Geschenk auch tatsächlich gefallen wird. Er konnte es kaum abwarten, wie ich auf sein Geschenk reagiere. Er dachte jetzt, ich breche in Freudenschreie aus oder ich mache Jubelsprünge und renne tanzend durch die Wohnung vor lauter Begeisterung. Und dann packe ich das Geschenk aus und wie erwartet, weiß ich zunächst gar nicht, was das überhaupt sein soll. Und er schaut mich an und sagt, und, wie findest du es? Gut, oder? Toll, ist doch klasse. Und ich stammle irgendwie, toll, ja, wollte ich schon immer haben. Woher wusstest du das? Und am nächsten Tag habe ich das Ding dann genommen, habe es irgendwo im Keller in ein Regal gestellt und ich habe es nur wieder rausgeholt, wenn mein Freund mal wieder zu Besuch kam. Genauso gehen viele Menschen mit Gnade um. Wir wissen nicht, was Gnade eigentlich ist und was wir mit ihr anfangen sollen. Also lassen wir sie irgendwo im Regal, im Keller vor sich hingammeln und wir holen sie nur raus, wenn wir in Schwierigkeiten stecken. Dann sollen sie uns aus diesen Schwierigkeiten heraushelfen. Weil viele Menschen nur so ein oberflächliches Verständnis von Gnade haben, fangen sie an, Gnade einzuschränken. Und sie fangen an, Regeln aufzustellen, damit andere und auch sie selbst diese Gnade nicht missbrauchen können. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich auch manchmal so ein bisschen in diese Richtung tendiere. Weißt du, ich liebe es wirklich, von Gottes verschwenderischer Liebe zu predigen. Ich bin begeistert davon, von einem liebenden und gnädigen Gott zu predigen, der auch den allergrößten Sünder, wenn er zu ihm umkehrt, einfach in den Arm nimmt. Ich liebe das. Aber immer wenn ich das tue, immer wenn ich über solche Themen predige, dann meldet sich in meinem Kopf so eine Stimme. Und die sagt, hey Udo, es wäre vielleicht besser, wenn du es mit diesem Gnadenzeugs nicht so übertreiben würdest. Du solltest diese Gnade vielleicht mit ein bisschen Wahrheit ausgleichen. Du solltest deine Worte etwas relativieren. Wenn du immer nur Gnade predigst, dann fangen die Leute am Ende noch an zu sündigen. So nach dem Motto, hey, wenn es Gnade gibt, dann kann ich ja eh tun und lassen, was du willst. Stimmt das? Könnte es sein, dass du eher anfängst zu sündigen, wenn ich zu oft über Gnade predige? Weißt du, was ich glaube? Du sündigst sowieso. Es ist völlig egal, was ich predige. Du sündigst sowieso. Du brauchst keine Gnade, um zu sündigen, sondern du brauchst Gnade, um mit der Sünde, die es in deinem Leben gibt, umzugehen, um mit dieser Sünde klarzukommen. Was ich ganz oft sehe, sind Christen und auch Gemeinden, die andere Menschen vor schlechten Einflüssen schützen wollen. Also erfinden sie irgendwelche Regeln, um festzulegen, was du tun darfst und was du nicht tun darfst. Regeln sind nicht grundsätzlich falsch. Sie sind nicht falsch, aber Regeln können dich nicht retten. Sie können bestenfalls Grenzen setzen oder irgendwelche Strafen androhen, aber sie können dich nicht retten. Und am Ende entscheidet letztendlich jeder Mensch für sich selbst, ob er sich nun an solche Regeln hält oder nicht. Christen und Gemeinden, die solche Regeln aufstellen, die meinen es wirklich gut. Ich glaube wirklich, dass sie es gut meinen. Sie stellen diese Regeln auf, weil sie Angst haben, dass Menschen vom rechten Weg abkommen. Und sie setzen diese Regeln in die Welt, um die Menschen eben davor zu bewahren, vom rechten Weg abzukommen. Sie wollen die Menschen mit diesen Regeln auf dem rechten Weg halten. Aber das funktioniert so nicht. Dafür sind Regeln nicht da. In der Bibel gibt es auch Regeln, aber diese Regeln, die sollen in eine Beziehung führen. In eine Beziehung zu Gott, und sie sollen kein Ersatz dafür sein. Auch ich stelle Regeln für mich auf. Auch ich versuche mich so gut wie möglich an bestimmte Regeln zu halten, aber ich konzentriere mich nicht darauf, sondern ich konzentriere mich auf den Glauben, ich konzentriere mich auf Jesus, ich konzentriere mich auf Gnade. Ich habe nichts gegen Regeln, aber ich muss lernen, diese Regeln richtig einzuordnen. Ich muss lernen, diese Regeln in das richtige Verhältnis zu der alles überragenden Gnade zu setzen. Alles, was Regeln können, kann Gnade viel besser. Und Gnade kann sogar noch mehr. Ich glaube, dass Regeln unzulänglich sind. Regeln reichen nicht aus. Wir brauchen Gnade. Und ich sage dir auch, warum. Erster Punkt. Funktioniert nicht. Ich kann es euch aber auch sagen. Ja? Okay, super. Regeln sind oft willkürlich. Manche Dinge sind grau und nicht schwarz oder weiß. Es gibt Situationen, da gibt es kein Ja und ein Nein. Ich kann nicht dein Richter sein und du kannst auch nicht meiner sein. Je mehr ich mich mit Gottes Wort beschäftige, je intensiver ich mich damit beschäftige, je besser ich Jesus kennenlerne und wie er gelebt hat, umso weniger neige ich dazu, anderen Menschen zu sagen, was sie tun sollen. Sondern ich fange einfach an, für diese Menschen zu beten. Falls du auf der Suche nach einer gehirnamputierten Liste von Geboten und Verboten bist, um ein glückliches und geheiligtes Leben zu führen, dann bist du bei mir an der falschen Adresse. Ich bin einfach nicht schlau genug, um dir sagen zu können, wie du dich in bestimmten Lebenssituationen verhalten sollst. Und ich bezweifle, dass es irgendeinen Menschen gibt, der das kann. Regeln sind oft willkürlich, weil sie einfach nicht in jeder Kultur, in jeder Gesellschaft, in jeder Kirche, in jeder Familie und bei jedem Persönlichkeitstyp gleich funktionieren. Der zweite Punkt. Regeln sind kraftlos. Regeln sagen dir lediglich, was du tun und was du lassen sollst, aber sie helfen dir nicht dabei, das auch dann tatsächlich umzusetzen. Wenn du nicht in der Lage bist, die Regeln zu befolgen, dann fühlst du dich am Ende verdammt und hoffnungslos. Dann bist du frustriert und demotiviert und das macht es dann noch schwieriger, dich an diese Regeln zu halten. In der Bibel hat das Wort Gnade eine Doppelbedeutung. Es bezieht sich einerseits auf Gottes, ja wirklich unverdientes Wohlwollen dir gegenüber. Aber es bezieht sich auch auf Gottes Kraft, die in dir wirkt, damit du mehr vollbringen kannst, als du das alleine jemals schaffen würdest. Regeln sind kraftlos, aber Gnade ist die von Gott gegebene Kraft, damit du anders leben kannst. Drittens, Regeln sind äußerlich. Regeln sind Beschränkungen, die dir andere auferlegen oder die du dir selbst auferlegst. Und sie sollen dich davon abhalten, etwas zu tun, was du eigentlich tun willst. Oder sie sollen dich dazu motivieren, etwas zu tun, was du eigentlich nicht tun willst. Anders ausgedrückt, Regeln widersprechen in den meisten Fällen deinen inneren Wünschen. Und das führt in dir drin zu Konflikten. Und das ist es auch, warum wir uns so schwer an Regeln halten können, warum es so schwer ist, gehorsam zu sein. Regeln richten sich an dein Verhalten, aber sie behandeln nicht dein Herz. Sie verändern nicht deine Einstellung. Sie behandeln nicht all diese Widersprüchlichkeiten und diese innere Zerrissenheit tief in deiner Seele. Gnade dagegen wirkt innerlich. Gnade wirkt auf Herzensebene. Regeln versuchen dich zu zwingen, das Gegenteil von dem zu tun, was du eigentlich tun willst. Aber Gnade verändert dein Wollen. Gnade verändert deine Wünsche. Punkt 4. Bei Regeln geht es nur um uns selbst. Bei Regeln geht es eigentlich nur um uns selbst. Aber bei Gnade geht es um Jesus. Wenn du dich ständig darauf konzentrierst, deine Heiligungs-To-Do-Liste abzuarbeiten, dann wirst du früher oder später hochmütig und arrogant. Früher oder später wirst du dann aber auch feststellen, dass du an dieser Perfektion scheitern wirst, dass du diese Perfektion nicht aufrechterhalten kannst. Du wirst an diesen Regeln scheitern und dann wird sich das Ganze ja wirklich in ein anderes Extrem wenden. Dann bist du unzufrieden mit dir selbst, du machst dir Vorwürfe und du wirst dich selbst verdammen. Gnade weist dich auf Jesus hin. Durch Gnade bleibst du demütig. Gnade gibt dir die Hoffnung, dass du trotz deines Versagens ein Leben führen kannst, das Gott gefällt. Wenn du es mal wieder verkackt hast, wenn du es mal wieder vermasselt hast, dann musst du nicht niedergeschlagen sein, dann musst du nicht frustriert sein, dann musst du nicht deprimiert sein, sondern dann stehst du auf und du versuchst es nochmal, weil du weißt, dass Gott an deiner Seite ist. Jesus ist bei dir. Er ist deswegen nicht von dir enttäuscht und er wendet sich nicht von dir ab, sondern er freut sich mit dir, dass du es immer und immer wieder versuchst. Und er hilft dir dabei, in deinem Leben zu lernen und in deinem Leben auch im Glauben zu wachsen. Der fünfte Punkt. Regeln beruhen oft auf Angst. Die meisten Regeln funktionieren nur deshalb oder nur dann, wenn sie Konsequenzen haben und an irgendein System von Strafe und Belohnung gekoppelt sind. Du gehorchst, weil du entweder Angst hast, dass dir eine Belohnung entgeht, dass du eine Belohnung verpasst, oder du gehorchst, weil du Angst vor einer Strafe hast. Und in vielen Bereichen unseres Lebens ist das auch okay so. Da funktioniert das auch. Zum Beispiel im Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer. Oder im Verhältnis von Gesetzgeber und Bürger. Aber es passt nicht zu einer Vater-Kind-Beziehung, zu einer gesunden Vater-Kind-Beziehung, wie die Bibel unsere Beziehung zu Gott beschreibt. Gnade motiviert dich, richtig zu leben, weil Gnade dich nahe zu Jesus zieht. Und je näher du Jesus kommst, umso besser du ihn kennenlernst, umso besser du ihn verstehst, umso mehr willst du seinen Willen tun, umso mehr willst du so sein wie er. Der sechste Punkt, Regeln betonen das Negative. Im Leben geht es nicht nur darum, krampfhaft die Zähne zusammenzubeißen und versuchen, ständig das Richtige zu tun. Manche stellen sich Heiligung so vor, dass man bis an sein Lebensende keinen Spaß mehr haben darf, um am Ende nicht irgendwie in der Hölle zu landen. Wenn du so denkst, wenn du auch nur ansatzweise so denkst, dann wirst du früher oder später aufgeben und willst einfach nur noch Spaß haben. In der Hoffnung, dass Gott gerade gut drauf ist, wenn er eines Tages über dein ewiges Schicksal entscheidet. Gnade orientiert sich an einem Leben in Fülle, das Gott dir schenkt. Gottes Güte ist viel, viel mehr als nur eine Liste von Geboten oder Verboten. Gottes Güte ist viel mehr. Es ist völlig unbedeutend, was du für Gott aufgibst. Denn das, was du bekommst, ist der absolute Hammer. Als ich ein Kind war, war ich der Meinung, dass Hamburger von McDonald's einfach nur genial schmecken. Hamburger von McDonald's. Diese gummiartige Fleischmasse eingequetscht in so ein lappriges Brötchen. Und ich dachte, das schmeckt genial. Aber so ein paar Jahre später, als ich ein bisschen älter war, habe ich mein erstes Steak vom Rind gegessen. Und das hat mein Leben verändert. Wenn ich heute die Wahl habe zwischen einem McDonald's-Restaurant und einem Steakhouse, rate mal, wofür ich mich entscheide. Ich entscheide mich immer für das Steakhouse. Wenn vor mir so ein saftig, schön medium gebratenes Steak liegt, ja, und wenn ich reinschneide, das Blut noch ein bisschen rausläuft, hey, da vergesse ich doch jeden lapprigen Burger von McDonald's. Den lasse ich links liegen. Wenn du Gottes Güte einmal geschmeckt hast, wenn du Gottes Güte wirklich ein einziges Mal geschmeckt hast, dann bietet die Sünde dir keine bleibenden Anreize mehr. Ein Leben, das sich an Regeln, an Geboten und Verboten orientiert, das beruht auf einem oberflächlichen Verständnis von Gnade. Das ist ein oberflächliches Verständnis von Gnade. Aber so ein oberflächliches Verständnis von Gnade, das kann auch noch zu etwas anderem führen. Das kann noch zu etwas anderem führen. Und ich muss euch ehrlich sagen, dass ich persönlich das noch viel dramatischer empfinde. Es kann dazu führen, dass Menschen Gnade missbrauchen. Sie sündigen absichtlich. Sie sündigen ganz bewusst. Sie wissen ganz genau, wie Gott über ihr Verhalten denkt. Sie kennen die Wahrheit, aber sie drehen der Wahrheit den Rücken zu. Und wenn sie erwischt werden, dann plädieren sie auf Begnadigung. Für solche Menschen ist Gnade nicht mehr als eine Möglichkeit, um sich ja aus den Folgen ihres Handels irgendwie herauszuwinden. Gnade wird dann im Spiel des Lebens zur ultimativen christlichen Trumpfkarte, mit der man sein falsches Verhalten rechtfertigen will. Und ich habe den Eindruck, dass dieser Missbrauch von Gnade sich in den letzten Jahren wie ein Virus ausgebreitet hat und viele Christen und Gemeinden angesteckt hat. Weißt du, ich bin schon einigen Menschen begegnet, die ein Leben geführt haben wie der Teufel persönlich und sich dennoch als Christen bezeichnet haben. Ich kann mich zum Beispiel an einen Typen erinnern, der hat wirklich jede Woche mindestens eine andere Frau abgeschleppt und ist mit ihr ins Bett gestiegen. Und als ich ihn darauf angesprochen habe und gefragt habe, meinst du allen Ernstes, dass das Gottes Wille für dein Leben ist, dann meint er, nö, eigentlich nicht, aber hey, ich bin ein Mann, ich habe Hormone und diese Hormone, die spielen eben ab und zu mal verrückt. Die spinnen halt mal ein bisschen rum, aber hey, ist doch alles gut. Und dann habe ich gesagt, naja, auf diesem Planeten, da leben noch mehr Männer wie du und die haben auch Hormone und die machen trotzdem nicht das, was du machst. Vielleicht ist es ja nicht immer einfach, aber man kann das auch lassen. Und dann meint er, ach, ich weiß nicht, ich fühle mich echt gut dabei. Ich merke, dass mir das gut tut. Okay, Sünde ist scheiße, aber hey, kann ein liebender Gott etwas falsch finden, was mir gut tut? Und außerdem gibt es da ja noch Gnade. Und dann habe ich gesagt, Gnade? Gottes Gnade? Kann es sein, dass du da etwas falsch verstanden hast? Gottes Gnade ist für dich da. Ja, das stimmt, aber sie ist dafür da, um dich zu verändern. Sie ist dafür da, um den Umgang mit Sexualität zu verändern. Sie ist dafür da, um deinen Umgang mit Frauen zu verändern. Glaubst du denn, dass Gottes Gnade dich an diesem Punkt verändern kann? Willst du überhaupt, dass Gott dich an diesem Punkt durch seine Gnade verändert? Und die Antwort war, nö, will ich eigentlich nicht. Ist eigentlich gerade ganz gut, so wie es läuft. Aber hey, mach kein so ein Theater, Gott ist gnädig. Und so lebt er völlig unbekümmert und völlig unverändert sein kleines, beschissenes Leben weiter. Vielleicht sagst du jetzt, naja, das ist jetzt aber auch wirklich ein extremer Fall, den du da schilderst. Ja, es stimmt, das ist ein krasses Beispiel. Aber schau dich doch mal um. Ich sehe so viele Christen, deren Leben sich kaum von Leben eines Menschen unterscheidet, der Gott nicht kennt. Ich sehe so viele Christen, die in vielen Bereichen ihres Lebens in Sünde leben, ganz bewusst, die sich längst ja mit bestimmten Sünden arrangiert haben, die diese Sünden in ihrem Leben akzeptieren. Und sie leben völlig unbekümmert weiter. Gott ist ja gnädig. Menschen, die im Namen der Gnade sündigen, haben nicht verstanden, was Gnade ist. Sie wissen nicht, was sie mit diesem Geschenk anfangen sollen, das sie bekommen haben. Also machen sie Gnade zu etwas, was Gnade gar nicht ist. Sie machen Gnade zu einer Du-kommst-aus-dem-Gefängnis-Freikarte, wie bei Monopoly. Sie machen Gnade zu einem Teppich, unter dem man all den Dreck und all die hässlichen Dinge einfach drunter kehren kann. Mir ist vor kurzem etwas über Gnade klar geworden, dass ja, mein Leben und meinen Glauben wirklich, wirklich radikal verändert hat. Und das ist nichts Neues. Also ich bin jetzt nicht der Erste, der darauf gestoßen ist, nehme ich mal an. Das steht in der Bibel, ja, kommt direkt aus der Bibel, das steht dort schon seit Hunderten von Jahren. Aber ich habe es jetzt erst gecheckt. Das ist jetzt erst real geworden für mich. Gnade ist mehr als ein Prinzip. Gnade ist mehr als eine Idee. Gnade ist mehr als irgendeine Lehre. Gnade ist mehr als ein theologisches Dogma. Gnade ist mehr als etwas, mit dem Sünde vertuscht wird. Gnade ist eine Person. Und der Name dieser Person ist Jesus. Johannes war einer der Jünger von Jesus und war einer seiner engsten Freunde. Und dieser Johannes, der schreibt über Jesus Folgendes. Ich lese euch diese Verse, 1. Johannes Kapitel 1, Abvers 14, jetzt mal aus meiner guten alten Schlachterbibel vor. Und ich lese sie deshalb aus dieser Übersetzung vor, die zwar ein bisschen holprig ist und sich ein bisschen altmodisch anhört, weil die Übersetzung genau ist. Ich habe jetzt gerade festgestellt in der Predigtvorbereitung, wie viele Bibelübertragungen, das sind ja nicht mal Übersetzungen, es gibt, die wirklich ungenau sind und die einfach nicht das zum Ausdruck bringen, was Gott uns eigentlich sagen will. Deswegen heute mal aus der Schlachterbibel. Ich habe es auch an die Wand geworfen für euch. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich, und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. In diesem kurzen Abschnitt gibt es wirklich einige bemerkenswerte Dinge zu entdecken. Erstens, Jesus war voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, Gnade und Wahrheit, das sind keine Gegensätze. Gnade und Wahrheit stehen nicht miteinander auf Kriegsfuß, sondern sie sind alle auf einer Seite. Sie befinden sich auf ein und derselben Seite. Du musst Gnade nicht mit Wahrheit ausgleichen und du musst auch es umgekehrt nicht machen. Beide werden in der Person von Jesus verkörpert. Wenn du mehr von Jesus bekommst, wenn du ihn besser kennenlernst, wenn du ihn besser verstehst, dann hast du Gnade und Wahrheit. Und zweitens sagt dieser Abschnitt auch, dass die Gnade das Gesetz ablöst. Dass Gott durch Mose den Menschen gegeben hat. Das heißt nicht, dass das Gesetz jetzt bedeutungslos wäre, aber letztendlich kommen wir nicht durch das Gesetz zu Gott, sondern allein durch Gnade. Das Wichtigste an diesen Versen ist, dass Jesus voller Gnade und Wahrheit ist, dass wir durch ihn Gnade und Gnade empfangen. Anders ausgedrückt, Jesus trieft förmlich vor lauter Gnade. Aber das Allerwichtigste ist, dass diese Gnade durch Jesus geworden ist. Sie ist durch Jesus geworden. Im griechischen Urtext steht hier ginomai. Und das bedeutet nicht, dass Jesus uns diese Gnade gebracht hat oder dass uns diese Gnade geschenkt hat, sondern es heißt, dass die Gnade durch Jesus geworden ist. Jesus verkörpert die Gnade. Gnade ist eine Person und der Name dieser Person ist Jesus. Jesus ist Gnade. Ich hätte gern zu der Zeit gelebt, als Jesus auf der Erde war. Ich hätte ihn gern persönlich kennengelernt. Die Leute, die Jesus persönlich begegnet sind, die haben gesagt, dieser Mann ist anders. Alles an ihm ist Gnade. Jesus malte den Menschen durch sein Leben Gnade sozusagen vor Augen. Sie beobachteten ihn, sie hörten ihm zu und sie mussten sich nie die Frage stellen, was Gnade eigentlich ist. Sie wussten es, denn sie hatten Jesus gesehen, also hatten sie Gnade gesehen. Sie haben Jesus erlebt, also haben sie Gnade erlebt. Eine meiner Lieblingsdefinitionen von Gnade, die habe ich von Jack Hayford, das ist ein Pastor und ein Autor aus San Fernando Valley in Kalifornien. Und er schreibt Folgendes: Gnade ist Gott, der uns inmitten unserer Not in der Person Jesus Christi begegnet. Mit anderen Worten, wir brauchen Hilfe. Also gibt Gott uns Gnade. Und diese Gnade ist eine Person. Und diese Person ist Jesus. Ich will mich nicht ständig wiederholen, aber ich muss es so deutlich sagen. Jesus ist der Inbegriff der Gnade. Jesus ist die Manifestation von Gnade. Jesus ist Gnade und Gnade ist Jesus. Wenn dir das erst einmal klar geworden ist, dass Gnade eine Person ist und nicht einfach nur ein Prinzip, dann kommt Missbrauch von Gnade eigentlich nicht mehr in Frage. Es ist einfach, ein Prinzip zu missbrauchen. Es ist einfach, ein System zu manipulieren. Es ist einfach, irgendwelche theologischen Dogmen wegzudiskutieren, wegzuentschuldigen. Aber es ist viel schwerer, eine Person zu missbrauchen. Es ist viel schwerer, die Beziehung zu einer Person zu verletzen. Caroline und ich sind jetzt nun seit fast 12 Jahren verheiratet. Und sie ist eine wunderbare und eine außergewöhnliche Frau. Sie spielt eindeutig in einer anderen Liga als ich. Sie ist die Mutter meiner Söhne und mein bester Freund. Und ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Tag, den ich noch mit ihr erleben darf. Und ich muss ehrlich zugeben, dass meine Bemühungen um unsere Ehe im Vergleich zu ihren Bemühungen wirklich sehr, sehr blass wirken. Caroline ist der Grund, warum unsere Ehe funktioniert. Sie weiß genau, wie ich denke und wie ich fühle. Und sie nützt es aus. Aber nicht, um das zu bekommen, was sie will, sondern um mir Gutes zu tun. In den vergangenen 12 Jahren habe ich kein einziges Mal gedacht, hey Udo, du weißt doch, wie sehr Caroline dich liebt. Du weißt doch, wie sie sich um dich kümmert, dass sie alles für dich tut. Du weißt, dass sie treu und loyal ist. Du könntest Caroline doch eigentlich auch betrügen. Ich glaube, sie würde dich immer noch lieben. Ich glaube, sie würde dir vergeben. Ich habe diesen Gedanken nie gehabt und ich werde den Gedanken auch nicht haben. Denn dieser Gedanke ist absurd und er ist widerlich. Warum? Meine Treue gilt nicht irgendeinem unpersönlichen Ideal. Dass man Ehe nennt. Meine Treue gilt einer Person. Meine Treue gilt Caroline. Und all ihre Liebe und all das Gute, was sie für mich tut, das vergrößert meine Hingabe und meine Treue. Wie könnte ich auf die Idee kommen, diese Liebe zu missbrauchen? Wie könnte ich da auf die Idee kommen, diese Liebe auszunutzen? Aber genau das tun so viele Menschen mit Jesus. Viele Menschen hören von Gnade und denken dann zuallererst, hey, warum soll ich mich anstrengen, um Sünde zu vermeiden? Warum soll ich mich bemühen, so zu leben, wie Gott sich das vorstellt? Es gibt doch Gnade. Am Ende vergibt er mir sowieso. Wer auch nur ansatzweise so denkt, der ist der Gnade selbst noch nie begegnet. Wer so denkt, für den ist Gnade nur ein Prinzip oder eine Idee. Wenn du der Gnade begegnest, wenn du der Gnade in die Augen blickst, wenn du auf ihre von Nägeln durchbohrte Hände schaust, wenn du ihre grenzenlose Liebe für dich spürst, dann motiviert dich das nicht zum Sündigen, sondern das weckt in dir den Wunsch, Gott zu gefallen. Das weckt in dir den Wunsch, Gott die Ehre zu geben. Das weckt in dir den Wunsch, gehorsam zu sein. Wenn du der Gnade begegnest, wird sie zur Antriebskraft für dein Leben. Sie wird zur Antriebskraft deines Glaubens. Dann betest du unablässig. Dann liest du in der Bibel. Du verschlingst die Bibel. Dann liebst du, dann vergibst du, dann dienst du. Du versuchst alles, um durch die Art und Weise, wie du dein Leben lebst, Gott zu gefallen und Gott die Ehre zu geben. Wenn du der Gnade wirklich begegnet bist, dann liebst du eine Person. Gnade ist eine Person und diese Person ist Jesus. Und für jemanden, den du von ganzem Herzen liebst, tust du alles. Wirklich alles. Jemanden, den du liebst, den nutzt du nicht aus und den missbrauchst du auch nicht. Leute, lasst uns aufhören, Gnade durch Regeln einzuschränken, die wir uns von anderen diktieren lassen oder die wir uns selbst auferlegen. Lasst uns aufhören, Gnade durch Regeln zu verwässern. Gott serviert uns ein saftiges Steak, also lasst uns aufhören, irgendwelche widerlichen McDonald's-Hamburger in uns reinzustopfen. Lasst uns aufhören, Gnade durch Regeln einzuschränken. Aber lasst uns auch aufhören, die Gnade zu missbrauchen. Schau auf dieses Bild. Schau auf dieses Kreuz. Und schau auf diesen Mann an diesem Kreuz. Schau auf Jesus. Schau, wie er leidet. Für dich. Für dich. Und dann erklär mir, wie du weiterhin Sünde in deinem Leben akzeptieren kannst. Dann erklär mir, wie du weiterhin Sünde in deinem Leben wegdiskutieren kannst. Dann erklär mir, wie du dich weiterhin weigern kannst, Gott in allen Bereichen deines Lebens gehorsam zu sein. Dann erkläre mir, wie du Gnade weiterhin missbrauchen und ausnutzen kannst. Gnade ist eine Person. Und diese Person ist Jesus. Und er hat für dich an diesem Kreuz gelitten. Und er ist für dich an diesem Kreuz gestorben. Was ist Gnade? Gnade ist eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Amen.